Hier ist Evolution FM, die Münchner Stimme der Giordano-Bruno-Stiftung mit der Wissenschaftssendung für Menschen, die lieber wissen als glauben wollen und sich deswegen mit wissenschaftlichem Denken und Humanismus beschäftigen. Heute sind mit mir im Studio die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Gabriele Tiller. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Elena Perschiner, die am Edinburgh International College Volkswirtschaft unterrichtet. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich bin Benjamin Kleinke. Und unsere heutigen Themen sind die Wurst des Todes und Empathie religiöser Kinder. Menschliche Gene sind nicht patentierbar. Und wir sprechen über Angus Deaton, der den Nobelpreis 2015 für Volkswirtschaft bekommen hat. Das war Run, ein Remix vom Kraftfutter-Mischwerk, ursprünglich von Entertainment for the Braindead. Und wir wenden uns jetzt dem Mythos des Monats zu. Und der heißt, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Das bedeutet, dass man, wenn man klein ist, Kinder können Sachen irgendwie sehr gut lernen und die Fähigkeit, Dinge zu lernen, nimmt mit zunehmendem Alter ab.
Eine willkommene Ausrede, um wieder Sprachen, Instrumente oder irgendwas für die berufliche Laufbahn noch lernen zu müssen.
Ja, oder sich
ist. Schön.
Oder zu lernen, sich selbst zu helfen, wenn der Computer nicht funktioniert.
Zum Beispiel, ja.
Dinge nachzulesen und anzuwenden.
Aha, ein interessanter Mythos, ja.
Um eine Religion zu werden, muss ein Aberglaube nur eine Philosophie versklaven. William Roth.
Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber der australische Supreme Court hat eine Entscheidung getroffen und da geht es um Gene. Und zwar haben Pharmakonzerne oder so Chemiekonzerne, die haben versucht, sich so Krebsmarker in der menschlichen DNA patentieren zu lassen. Also um sich ein Verfahren zu schützen, mit dem man eben Krebs diagnostizieren kann oder ein bestimmtes Krebsrisiko. Ich weiß gar nicht, wie das ganz genau funktioniert. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine Gensequenz, die im Menschen vorkommt und die man eben benutzt in dieser Krebsdiagnostik, wenn man die DNA untersucht.
Ja.
Und sie sind in den USA, meine ich, damit schon gescheitert. Und sie hatten jetzt die Hoffnung, dass sie aber trotzdem weltweit dieses Patent dann haben könnten, weil das ist ja bei Patenten so, dass man... Also man muss ja eigentlich ein Patent dort haben, wo der Markt ist. Also wenn ich jetzt in einer Schwabinger Garage sitze und dort irgendeine tolle Erfindung mache, dann nützt es mir nichts, die in Deutschland patentieren zu lassen, sondern wenn ich einen Patentschutz haben will, dann muss ich mal 50.000 Euro in die Hand nehmen und eben in den meisten Ländern der Welt, wo sich es halt vermarkten lässt, ein Patent beantragen.
Ne?
Und das ist teuer und aufwendig. Und deswegen haben die gedacht, naja, USA zu verlieren ist zwar ärgerlich, aber es gibt ja noch andere.
Ja.
Aber diese Entscheidung von dem australischen
Gericht.
Supreme Court hat jetzt eigentlich so eine Signalwirkung, also wo eben auch der Antragsteller oder Kläger sagt, okay, das hat jetzt keinen Sinn mehr. Also und die Argumentation von dem Gericht ist ganz interessant und eigentlich sehr naheliegend. Die sagen, diese Gene, die kommen in der Natur vor, die haben Menschen in ihrem Genom und deswegen sind die nicht patentierbar, weil das keine Erfindung ist. Also die können sich gerne ein Verfahren patentieren lassen, wie man so einen Test macht, aber eben nicht ein menschliches Gen. Es gab ja mal so einen Versuch, das auf Arte lief, glaube ich, mal so eine Sendung, da ging es auch um so Patentfragen, wo Monsanto versucht hat, sich so mehr oder weniger das Schwein patentieren zu lassen.
Mhm. Richtig, das wäre nämlich auch das, was ich gesagt hätte. Ich war nämlich der Meinung, dass ich schon mal gehört habe, dass Monsanto versucht, sich auch unter anderem Genome von, also die sie selbst aufgeschlüsselt haben, von unter anderem auch Tieren, da zu patentieren und zu schützen. Und ich weiß es nämlich, weil das jemand mal als Witz, dass sie jetzt auf das nächste Jurassic Park warten, weil es ja durchaus realistisch wäre dann, wenn man, also dass man dann vom Produkt spricht tatsächlich und sagt, okay, wir bilden das jetzt nach oder so, etwas schon ausgestorben ist oder was noch nicht ausgestorben ist, aber demnächst auch stirbt, bilden das jetzt irgendwie nach und stellen das her und...
Ja, da war dann eben das Interessante dabei auch, dass sie also so ein Gen hatten und gesagt haben, ja, das ist jetzt hier ganz, ganz einzigartig und das haben wir erfunden. Und dann ist da so ein Schweinezüchter, der viele auch so recht traditionelle alte Rassen, die relativ selten sind, züchtet. Mhm. Und der ist halt durch die USA getingelt und hat halt allen möglichen Schweinen mal so ein paar Borsten ausgerissen und hat das Genom analysieren lassen. Und da war halt überall dieses Gen drin, was sie patentieren lassen wollten.
Das ist das Spannende, was ja auch in dieser Begründung jetzt drin ist, dass gut, dieses Gen musste gefunden werden. Das ist jetzt eine menschliche Leistung, dieses Gen zu finden. Und dann natürlich auch dieses Gen eben durch Tests zum Beispiel möglichst einfach entdeckbar zu machen, um eben die Menschen finden zu können. In dem Fall ging es ja um Brustkrebs. Um die Menschen finden zu können, die da ein hohes Risiko dafür haben. Aber dieses Gen an sich gab es. Der Mensch hat nichts dafür tun müssen, damit es dieses Gen gibt.
Ja.
Also was genau sollte daran patentiert werden? Ich denke, das Verfahren für den Test, das ist, denke ich, keine Frage, aber dieses Gen an sich patentieren zu lassen, wäre ja auch wirklich bedenklich. Weil das gibt's so oder so. Das hat keiner erfunden.
Ja, richtig. Und das würde ja eben auch heißen, dass im Falle von dem Schwein wäre es ja, dass der Schweinezüchter, dass halt der Schweinezüchter halt gegen Patentrecht verstößt und verklagt wird.
Ja, genau.
Ja, und im Falle von Brustkrebs, da werden dann die Brustkrebspatientinnen verklagt, genau, weil sie hier urheberrechtlich geschütztes Genmaterial in sich tragen. Ja.
Das wäre natürlich die letzte Konsequenz, ja. Und es ist absurd, weil es wirklich keine erfinderische Leistung irgendwie dabei ist. Klar, das Gen zu finden, aber das Gen an sich.
Mhm. Ja, aber das ist halt das Testverfahren ist eigentlich die Erfindung. Die sie hätten patentieren lassen dürfen und vielleicht auch gemacht haben.
Vermute ich auch, dass sie da dran sind. Also, weil dieses Testverfahren ist ja sinnvoll und da ist ja tatsächlich erfinderische Leistung dabei. Ne?
Mhm. Ja. Genau. Ja, also eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es gibt auch mal gute Entscheidungen von hohen Gerichten, auch in Australien.
Ja. Spannend.
Das ist immer schön. Dann habe ich noch was zum Thema Religion gefunden. Und zwar sind religiöse Kinder rauer und weniger großzügig als Atheistenkinder, sagt eine Studie.
Sehr spannend.
Mhm. Und zwar das Pew Research Center hat das letztes Jahr herausgefunden, dass 53% der Amerikaner glauben, es ist notwendig, an Gott zu glauben, um ethisch zu sein. Mhm. Im Journal Current Biology ist eine Studie veröffentlicht worden, die eben genau dieses Ergebnis anhand von 1200 Kindern aus Kanada, Jordanien, Türkei, Südafrika und China haben sie das untersucht. Und die meisten waren Christen, Moslems oder nicht religiöse Haushalte mit einem kleinen Anteil jüdischer, buddhistischer und Hindu- und agnostischen Haushalten. Die witzige Schlaufe daran ist, dass die Eltern der religiösen Kinder, die natürlich selber auch religiös sind, der Meinung waren, dass ihre Kinder ganz besonders empathisch und besonders nett zu den anderen Kindern.
Besonders altruistisch und genau. Alles, was man so zuschreiben würde. Ja. Ne?
Ich dachte immer, ich würde jetzt annehmen, dass alle Eltern davon überzeugt sind, dass ihre Kinder natürlich besonders nett und besonders schlau und besonders großzügig und überhaupt sind und eben nur positive Eigenschaften haben, aber dass das bei den religiösen Eltern noch ausgeprägter ist, ist natürlich lustig, weil es ja genau das Gegenteil der Fall ist eben.
Ich vermute, dass es eben mit dem Gedanken zusammenhängt, dass man was Gutes tut, weil man irgendwie sich auch regelmäßig mit der Kirche befasst, indem man zum Beispiel zur Kirche geht. Und ich meine, da hört man ja öfters, Gott ist gut, Kirche ist gut, Bibellesen ist gut und eben dieses Wort gut kommt sehr oft vor und dann hat man irgendwie auch das Gefühl, dass es alles gut ist und und deswegen werden auch die Kinder bestimmt gut sein und bestimmt besonders sympathisch sein, weil das Wort gut einfach so oft benutzt wird.
Und weil es von alleine passiert, muss man den Kindern das gar nicht beibringen, dass man mit den anderen teilt oder den anderen hilft oder nett zueinander ist oder Empathiefähigkeit übt.
Aber es hat auch wieder was mit einem Wertesystem zu tun, ne? Also in dem Moment, wo ich eben so ein religiöses Wertesystem habe, habe ich ja auch bestimmte Werte, an die ich mich halte. Und was ja schon eine Rolle gespielt hat in der Studie, ist eben dann das Recht zu urteilen oder zu strafen. Ja, also wenn ich so einen Hintergrund habe, der mir ein Wertesystem gibt, in dem ich Urteile fällen darf, ich bin gut, der andere ist schlecht, dann agiere ich wahrscheinlich anders, als wenn ich so ein striktes oder so ein klares Wertesystem nicht habe.
Ja.
Was nicht so in gut und böse, oder in wer verdient Strafe.
Man muss halt ein bisschen länger überlegen, was man macht.
Ja, genau.
Also das ist ja bei den USA immer sehr schön zu beobachten. Ja? Also mit ihren Drohnenkriegen beispielsweise, da ist das in Ordnung, weil sie sind ja die Guten. Das ist ja offensichtlich die Einstellung, die da haben. Und das hat ja nun mit Rechtsstaatlichkeit einfach mal gar nichts zu tun.
Ja, diese Gut- und Böse-Frage. Ne? Wenn ich gut bin, dann darf ich einfach viel mehr. Ja, und das spielt ja, glaube ich, in dieser Studie schon so mit rein.
Ja.
Dieses,
Es ist eine sehr absolute Statement, die ich dann mache. Mhm. Also ich bewege mich gar nicht im grauen Bereich, sondern ich mache klare Wertungen.
Schwarz-Weiß.
Das ist wie diese Hollywood-Darstellung immer. Genau. Die Guten und die Bösen, das Schwarze, das Weiße, die dunkle Seite der Macht.
Ja, genau.
die Macht und ihre dunkle Seite so rum.
Mhm. Ja.
Ja, solche Studien sind immer wieder ganz
spannend.
Ganz spannend, finde ich auch. Look at you, you're burning up from the midday sun. Troubled you, you're cutting out, going one by one.
crawling through a maze where the walls always change, and you can't recall how long you've been in there. You're falling in place through the darkness of space. You're a long way out from home, going nowhere. All of the nights came crashing down, all the lights. You can't believe it's over. All of the nights came crashing down, all the lights. You can't believe it's over. All out of time.
Brandon Liu, Out of Time war das gerade. Und du hattest zum Thema Schwarz und Weiß noch eine Filmempfehlung, Gabi.
Ja, eine aktuelle Filmempfehlung, ein Pixar-Film. Da würde man ja jetzt eher einen Kinderfilm vermuten. Der heißt Alles steht Kopf.
Ja, ein Animationsfilm.
Ein Animationsfilm, genau. Ist auch, glaube ich, ab 0 Jahren freigegeben, weil auch als Kinderfilm angelegt. Ist aber ganz ehrlich ein ziemlich guter Erwachsenenfilm. Mhm. Es geht um diese Grundgefühle, also es sind 5 Grundgefühle. Man geht ja auch davon aus, dass es da eine begrenzte Anzahl gibt, also der Kummer und die Freude, Angst, Ekel und Wut. Mhm. Und die 5 werden also sehr, sehr bildlich, also man sieht den meisten Film sozusagen im Gehirn eines Mädchens, eines 10- oder 11-jährigen Mädchens, wie diese Gefühle interagieren und wie dieses Mädchen dann reagiert.
Also die laufen dann da rum.
Und man sieht die rumlaufen, genau. Und man kann eben, also dieses Thema schwarz-weiß oder grau oder auch mal farbig kommt auch, also dieses Thema, dass eben es Situationen gibt, in denen man selber schwarz-weiß handelt, ja, weil vielleicht Wut zum Beispiel oder der Kummer jetzt so, ja, massiv ist, dass die anderen Gefühle einfach keinen Raum haben, ja, und dass man sich selber oder auch andere eben dann so schwarz oder weiß erlebt, aber in einem, sag mal, entspannten Zustand eben das Ganze vielleicht nicht grau, aber bunt wird, ja, weil eben so verschiedene Teile zusammenspielen und zusammenarbeiten. Also eine sehr schöne Darstellung, und man sieht auch ganz kurz mal in den Kopf von der Mutter dieses Mädchens, und da sitzt der Kummer am Schalthebel mittendran, ja. In den Kopf des Vaters dieses Mädchens, da sitzt die Wut am zentralen Schalthebel. Also ein sehr schöner Film, um ein Gefühl dafür zu bekommen, für sich selber und auch für andere und für Schwarz-Weiß und warum man manchmal selber und auch andere nicht so tickt, wie man es vielleicht gerne hätte. Sehr lohnenswert, kommt gerade in den Kinos, ist ja, je nachdem wie lange er läuft, aber es genau, im Oktober angelaufen.
Prima.
Lohnt sich.
Läuft im Kino, kann man sich anschauen. Ja, bin ich gespannt. Schaue ich mir doch wohl an.
Ja, ich mir auch.
Angst und Ekel, das ist eigentlich, das sind die Gefühle, die uns mit dem nächsten Thema zumindest einfallen, wenn nicht wir sie gleich damit verbinden. Mhm. Denn jetzt geht es um die Wurst.
Um die Wurst.
Die Wurst des Todes des haben wir es etwas plakativ genannt.
Ja.
Und zwar ging durch die Presse letztens, dass also das Verspeisen von größeren Mengen Wurst als allgemein üblich das Risiko an Darmkrebs zu erkranken erhöhen soll.
Genau.
Und da habe ich mir ja schon gedacht, na, ob das wirklich ganz so spektakulär ist, wie es da in den Medien gekocht wurde, möchte ich fast sagen. Aber da kannst du bestimmt was dazu sagen, oder?
Sag mal, spektakulär wurde es ja in zwei Richtungen gekocht, nämlich das eine, oh Gott, Wurst ist so gefährlich wie Zigaretten. Ja, also diese, sag jetzt mal.
Ah, so hatte ich es noch gar nicht.
Spektakuläre Dramatik, ja. Aha, also nie wieder Wurst essen.
Also Rauchen ist genauso, Wurst essen ist genauso schädlich wie Rauchen. Ja.
Genau. Und in die andere Richtung wurde schon auch gekocht, was ich teilweise
sehr heilend fand. Also auch wenn man die Wurst nicht inhaliert.
Auch wenn man sie nicht inhaliert, sondern einfach nur isst. aber es wurde auch in die andere Richtung, also so ein bisschen, ganz ehrlich, es ist Wurst. Ja, es sind Lebensmittel. Auch eine sympathische, finde ich, Richtung macht mal einen Punkt, ja. Was vielleicht viele von uns auch gedacht haben. Ja, es ist ein Lebensmittel und ja, vielleicht erhöht es das Krebsrisiko, aber man stirbt jetzt nicht daran, dass man eine Wurst isst. Ja, spannend wie immer ist es, sich einfach mal den Hintergrund anzuschauen. Also kommen tut dieser Monograph oder diese Meta-Analyse von der International Agency for Research on Cancer, die IARC, die zur WHO gehört. Und die haben es sich erstmal zur Aufgabe gemacht, zu gucken, was ist denn alles krebserregend, möglicherweise.
Und da haben sie, glaube ich, eine ganze Menge Dinge gefunden.
Die haben schon, also dieser Monograph hat, glaube ich, die Nummer 114, irgendwas über 100.
Okay.
Ist also nicht der erste. Was schon mal nahelegt, dass die anderen Monographien nicht so viel Wind gemacht haben wie der jetzt. Vielleicht wirklich, weil es uns direkt betrifft, weil essen müssen wir alle.
Ja. Der Deutsche und seine Wurst vielleicht.
Deutschland und seine Wurst, genau.
Das kam auch die Besten kommen aus Franken und Thüringen.
Logischerweise. Bis auf die Münchner Weißwurst natürlich. Ja, und es gab sie haben sich zwei große Themen zur Aufgabe gemacht, nämlich rotes Fleisch. Ja, wie gefährlich ist rotes Fleisch?
Und dann was ist denn rotes Fleisch überhaupt
rotes
alles?
Fleisch, die Frage, es gibt ein sehr spannendes, kann man auch online mal gucken. Wenn man IARC eingibt, kommt man auf diese Seite und dann gibt es auch so ein Q&A, also so ein Frage- und Antwort-Dokument. Rotes Fleisch ist nach ihrer Definition alles, was Muskelfleisch von Säugetieren ist. Also alles, was wir essen, Schwein, Rind, Kalb, Lamm, ja, also Säugetiere und deren Muskelfleisch.
Also nicht Vögel, Frösche,
oder Amphibien im Allgemeinen. Amphibien auch nicht, Insekten auch nicht, wurden auch nicht untersucht,
Okay, aber das
genau,
ist dann,
Geflügel
das
auch
dann
nicht.
Weißes Fleisch.
Das wäre dann genannt, auf jeden Fall kein rotes. Ja. Ich weiß nicht, ob Insekten weißes Fleisch haben, habe ich noch nie probiert. Aber ich
bin auch ehrlich gesagt überfragt.
Und der andere große war prozessiertes Fleisch, also Processed Meat. Das heißt, alles, was irgendwie durch Haltbarmachung, Fermentierung, Räuchern, Salzen, also Pökeln oder andere Prozesse.
Trocknen
ist auch mit dabei, genau. So haltbar gemacht wurde oder im Geschmack verändert wurde. Das hat ja beide Richtungen. Entweder
Man brät ja das Fleisch zum Beispiel, um durch diese Maillard-Reaktion nicht nur die braune Farbe, sondern eben auch diese Röstaromen herbeizuführen.
Was ja auch nicht verkehrt ist. Ja. Genau, und es kamen also tatsächlich zwei spannende Ergebnisse raus, und zwar zwei unterschiedliche Ergebnisse. Zum einen, dass das rote Fleisch möglicherweise krebserregend ist, mit der Begründung, dass es eine Limited Evidence gibt. Weil man muss ja immer gucken, das ist ja nicht eine Studie durchgeführt worden, sondern es basiert ja auf Studien, die es schon gibt. Und für die krebserregende Wirkung vom roten Fleisch ist es eine begrenzte Evidenz vorhanden. Ja, weil die Studien einfach nicht so stark sind, weil es nicht genug gibt. Dazu müsste man jetzt weiter einsteigen. Für das prozessierte Fleisch ist es so, dass also tatsächlich man davon ausgeht, es wurde in die sogenannte Gruppe 1 eingestuft, dass es krebserregend ist für Menschen. Und mit sufficient Evidence. Das heißt, aufgrund der Studien, die man hat, geht man davon aus, dass man wirklich ausreichende Belege dafür hat, um diese Aussage treffen zu können.
Das ist, was Gruppe 1 bedeutet, dass es die Beweislage
ausreichend ist, um diese Behauptung wirklich treffen zu können.
Okay.
Und in dieser Gruppe, und da wird es jetzt schon spannend, und ich glaube, es war auch so ein Teil eben, in dieser Gruppe ist auch Asbest drinne und Rauchen drinne.
Daher kam der Vergleich wahrscheinlich. Aber es bedeutet natürlich was ganz anderes in Wirklichkeit.
Also Also da ist es dann wirklich mal spannend, in dieses Q&A-Dokument reinzuschauen, weil man sich dann natürlich fragen kann. Also es gibt, tatsächlich ist es so, dass, ich guck nochmal, es wurde auch schon in Lancet Oncology veröffentlicht, die Zusammenfassung.
Ich darf kurz einwerfen, Q&A ist Questions
Fragen
and Answers,
und, genau, Fragen und Antworten. Dass man tatsächlich gefunden hat, jetzt muss ich mal die Zahl wieder suchen, dass man, wenn man Fleisch isst, wir gucken mal nach der Prozentzahl, ich meine, es sind 17 oder 18%, das Risiko erhöht,
ja,
für Darmkrebs.
Ja, Vorbesprechung gesagt, ja.
Genau, 18% für jede 50 Gramm von prozessiertem Fleisch, die man isst.
Mhm.
Pro Tag. 50 Gramm. Das ist nicht viel Fleisch.
Das ist so ein Drittel Hamburger zum Beispiel.
Ja, also das ist jetzt nicht, ja, das ist nicht viel Fleisch. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag einen Hamburger esse oder 50 Gramm Fleisch, Wurst esse, Wurst, also Grillwurst,
ja,
dann würde ich mein Risiko im Vergleich zu jemandem, der das nicht tut, um 18% erhöhen. Das ist eine Menge.
Ja, das, ja, kommt drauf an, wie hoch das Risiko ursprünglich überhaupt ist.
Da kommen wir wieder in den hübschen Graubereich, den wir ja so gerne mögen. Zum einen kommt es drauf an, wie hoch das Risiko ist. Ja, und die Zahl, wie hoch ist tatsächlich das Darmkrebsrisiko, hängt von vielen Faktoren ab. Ja, habe ich bis jetzt nirgends gefunden. Wenn wir jetzt mal ein Risiko nehmen von 1%, ja, dann hätten wir eben dann 1,18. Gut. Also das müssen wir wirklich mal nachgucken in diesem Monographen, wie hoch das Risiko an sich ist. Aber ein bisschen Auskunft gibt das Dokument. Also wenn man sich diese Gruppe mal anschaut, diese Gruppe 1, ja, ausreichende wissenschaftliche Belege dafür, dass man die Aussage treffen kann, dann findet man, wie gesagt, noch andere Sachen in dieser Gruppe. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt automatisch sagen kann, Tabakrauchen ist genauso gefährlich wie eine Grillwurst zu essen.
Mhm.
Ja, das sagt nur was darüber aus, die wissenschaftlichen Belege dafür, dass es gefährlich ist, sind da.
Also, dass es überhaupt einen Einfluss hat.
Ja.
Aber wie stark der ist, ist damit nicht.
Aber jetzt einfach zu sagen, okay, Tabakrauchen, Asbest und so weiter sind in der gleichen Gruppe. Es sagt nur, wie stark der wissenschaftliche Beleg ist. Es sagt nichts darüber, wie hoch das Risiko ist.
Mhm.
Und da haben Sie jetzt eben spannende Zahlen, wenn man sich nämlich anschaut, weltweite Todesfälle.
Ja.
Ja, weltweite Krebstodesfälle, die eben zu einer Ernährung zuzurechnen sind, in der viel prozessiertes Fleisch gegessen wird, sind 34.000 Todesfälle, Krebstodesfälle pro Jahr, die man wirklich auf eine Ernährung mit viel prozessiertem Fleisch. Jetzt würde man sich erstmal denken, 34.000, eine Menge, aber weltweit.
Naja, weltweit sterben wahrscheinlich eine ganze Menge mehr Menschen an Krebs. Oder geht das jetzt nur auf Darmkrebs oder alle?
Das war in dem Fall.
Und die andere Frage ist natürlich, sind insgesamt nur 34.000 an Darmkrebs gestorben? Oder wirklich nur, wenn man direkt sagen kann, dieser Mensch hat extrem viel Fleisch gegessen, ganz klar ist sein Krebs dadurch entstanden.
Auch das wird man nie sagen können.
Genau.
Das ist der spannende Punkt. Man wird für den Einzelnen, ganz ehrlich, brauchen wir nicht reden, es gibt viele Leute, die rauchen Kette und sind 90 Jahre alt geworden. Für den Einzelnen sagt es wie immer nicht wirklich aus.
Was wirklich aus.
Für die Gruppe, ja. Und diese 34.000, das sind alle Krebstodesfälle, 34.000 Krebstodesfälle, die man tatsächlich einer Ernährung, die reich an prozessiertem Fleisch ist, zurechnen kann. Wenn man sich jetzt mal anschaut, die Krebstodesfälle pro Jahr für Tabakrauch ist 1 Million. Ja, die Krebstodesfälle,
ja, 34.000, ja.
Die aufgrund von Alkoholaufnahme sind 600.000 pro Jahr und selbst wenn man sich noch Umweltverschmutzung anschaut, sind wir noch bei 200.000 pro Jahr. Und wir reden jetzt 34.000 Todesfälle, die eben dieser Grillwurst zugerechnet werden können.
Also, das heißt,
prozessiertes Fleisch. Alles, was prozessiert ist. Genau, wir sagen
allgemein, nicht die
Grillwurst jetzt in unserem Fall.
Da kann dann schon auch der Leberkäse mal mit dabei.
Genau. Eine andere Frage, die man sich jetzt natürlich stellen könnte, was macht man denn jetzt mit dem Fleisch? Weil, also ich kann es jetzt nicht mehr grillen, ich kann es nicht mehr trocknen, ich kann kein Wiener Würstchen mehr essen, weil das gehört auch zu prozessierten.
Ja, Tartar essen, oder?
Tartar essen. Roh essen.
Ja, Tartar ist ja
roh. Genau, rohes Fleisch wäre doch eine schöne Lösung. Also ab sofort rohes Fleisch. Gut, da muss man sich drüber klar sein und das schreiben die auch. Erstens natürlich, wie kann ich die Nährstoffe aus rohem Fleisch aufnehmen? Also es hat ja auch einen Sinn, dass wir das Fleisch kochen. Ja. Und die andere Sache ist, in dem Moment, wo wir rohes Fleisch haben, die Haltbarmachung kommt irgendwo her, muss ich einfach mit einem deutlich höheren Risiko für Lebensmittelinfektionen rechnen. Ja. Das heißt, dann habe ich...
Ja, aber dann stirbt man halt nicht an Darmkrebs, sondern an Trichinen oder
Dann habe ich also praktisch keinen Darmkrebs irgendwann später, sondern ich sterbe einfach sofort an einer Lebensmittelvergiftung. Gut, da muss ich nicht dran sterben, aber es ist jetzt auch keine wirkliche Lösung.
Vielleicht ist ja auch weniger leidvoll.
Oder ich versuche extrem viel Hähnchenfleisch zu essen. Das wäre natürlich dann...
Ja, und das Spannende ist, diese Studie ist erstmal nur, wie viele dieser Studien ja, darauf ausgelegt zu sagen, für verschiedene... Für die einzelnen Länder, die jetzt dran arbeiten, weil auch dieser Fleischkonsum, also dieser Konsum an prozessiertem Fleisch schwankt ganz stark zwischen 5% bis zu 100% der Bevölkerung, die viel davon essen.
Ja.
Ist auch von Land zu Land unterschiedlich.
Da kann man die Unterschiede wahrscheinlich gut beobachten.
Aber eigentlich geht es nur mal darum, dass diese Gesundheitsbereiche darauf achten können, was kann man machen, um diesen Anteil an Fleisch runterzufahren. In dieser Studie wird euch keiner jetzt sagen, ab sofort nur rohes Fleisch oder koch dein Fleisch oder
ist nur Vögel und Amphibien.
Ist nur Vögel, Insekten, ja, darauf war diese Studie nicht ausgelegt. Mhm. Da haben wir schon mal drüber geredet, die muss schon auch, das war nicht die Fragestellung und darauf gibt es auch keine Antwort.
Ja, also das heißt, es könnte ebenso gut sein, dass jetzt einer noch, dass sie als nächstes noch eine Studie über weißes Fleisch machen und feststellen, da ist genauso oder schlimmer.
Ja
oder irgendeine andere Krebsart, aber dann 60% und dann aber man muss doch rausfinden, ob diese Krebsart überhaupt so oft vorkommt und wie oft sie vorkommt. Mhm. Also nur wenn irgendwas, selbst wenn man jetzt plötzlich sagt, Hähnchenfleisch erhöht um 60%, die Zahl ist natürlich schlimm, aber wie viele sind davon betroffen?
Ja.
Das ist natürlich auch sehr wichtig.
Ja. Also wie immer, ja, wie Paracelsus schon gesagt hat, die Menge macht das Gift, einer meiner Lieblingssprüche.
Ja, absolut.
Ja, also ja, ernst nehmen finde ich auf jeden Fall, aber der gesunde Menschenverstand ist gefragt.
Ja. Ich finde, das trägt sehr gut zu Diskussionen bei, was isst man, was isst man nicht oder so. Es gab auch eine Marketing- Interview, wo es um vegetarisches Essen ging und da gibt es ja eine der beliebtesten Wursthersteller, hätte ich mal googeln können davor, die stellen ja im Moment und ist auch eins der meistverkauften Produkte von denen, sind ja die vegetarische Mortadella und die machen auch vegetarische Nuggets und vegetarische Burger und so weiter. Und überraschenderweise kommt es ja von einem Wursthersteller und überraschenderweise ist es ein riesen Gewinn für die geworden und ist auch geschmacklich sehr, sehr gut, also angeblich. Da sind auch Vergleichsstudien durchgeführt worden, man hat es verglichen und so weiter. Und es ist sehr, sehr spannend, weil dann hat man den Marketingchef gefragt, wie kommt man denn auf so eine Idee, weil selbstverständlich beißt man sich ja in seinen Hauptmarkt rein, indem man vegetarisches Essen anbietet. Und dann hat er gesagt, ja, aber Fleischessen ist heutzutage so fast das neue Rauchen.
Aber ich meine, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht ist ja doch so Selbstkannibalisierung besser, als wenn es jemand anders tut. Also es ist doch besser, wenn ich mir meinen Markt selber mit einem zweiten Produkt wegnehme, als wenn es die Konkurrenz tut. Ja, dann habe ich wenigstens die Einnahmen. Ja, also das leuchtet mir schon ein, dass sie das so machen. Ich verstehe jetzt nur überhaupt nicht, warum diese ganzen, also warum müssen vegetarische Lebensmittel aussehen, als seien sie Fleisch?
Das ist die Frage, die sich viele, also in der Tat ist es auch das, was so kritisiert wird. Warum, wenn du vegetarisch bist, musst du ein vegetarisches Würstchen essen? Gut, ich sage, man ist ja Vegetarier aus unterschiedlichen Gründen. Und ich kann durchaus sagen, dass ich zum Beispiel vegetarisches Essen vorziehe, aus zum Beispiel landwirtschaftlichen Gründen und so weiter, weil einfach das in der Produktion weniger verursacht und warum auch immer, ja. Ich muss ja nicht einfach vegetarisch mich ernähren, einfach nur weil ich kein Würstchen mag oder also wenn es Sinn macht, was ich sage. Also meine Gründe können ja unterschiedlich sein. Ich kaufe zum Beispiel oft vegetarische Sachen, einfach weil ich der Meinung bin, dass viel Fleisch umwelttechnisch nicht gut ist.
Also wenig Fleisch zu essen ist nachhaltiger.
Genau, richtig.
Um unser letztes Thema anzuschließen.
Und wir sind ja auch geprägt ein Stück weit. Das verstehe ich schon. Ich glaube, eine Kultur, die eben nie mit Würstchen oder sowas aufgewachsen ist, die braucht keine Würstchen. Ja, aber da muss ich ja dann auch akzeptieren, in den Zeiten, in denen ich Vegetarierin war, dass mir die Wiener Würstel gefehlt haben. Ja, weil ich die gern gegessen habe. Und aus den Gründen, wie du jetzt sagst, ne, dann halt auf die leider nicht so wohl schmeckenden Sojawürstchen gelegentlich zurückgegriffen habe, weil es einfach was ist, was ich kenne. Der Mensch liebt
also
ja, was
nicht
er
so
kennt.
So wohlschmeckend ist ein starker Euphemismus, der die Sojawürstchen beschreibt.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Elena, du wolltest was über den Gewinner des diesjährigen Alternativen Nobelpreises oder was heißt alternativ, also der Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, den die schwedische Reichsbank verleiht, erzählen über Angus Deaton.
Ich fand es besonders interessant, weil nämlich Angus Deaton in Edinburgh geboren ist, 1945, ist dann als er fertig war mit seiner Ausbildung und seinen Doktortitel erhalten hat, nach Amerika ausgewandert und unterrichtet seitdem in Princeton University. Besonders interessant finde ich ihn, weil er seine Hauptforschung auf dem Bereich Nachfrage betreibt, nämlich besonders die Nachfrage in Verbindung mit Armut und wie sich die Nachfrage verändert, je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat oder wie sich die Preise verändern. Und er hat da sehr viele Tatsachen geschaffen und auch sehr viel Vorarbeit geleistet. Er war auch jemand, der, also nicht war, er ist immer noch, aber seine Forschung ist sehr menschennah, weil er eben nicht mit typisch mathematischen Schemen gearbeitet hat und mit Gleichungen und mit statistischen Rechnungen, sondern wirklich tatsächlich Nachfragen analysiert hat, besonders aus Indien und Südafrika, und versucht hat, da zu bestimmen, wie sich die Menschen verhalten, wenn sie mit zu hohen Preisen konfrontiert werden oder grundsätzlich, wenn die Preise wachsen und man hat aber nur ein gewisses Einkommen zur Verfügung. Mhm. Wie verändert sich die Nachfrage?
Mhm. Und wie verändert sie sich?
Er hat festgestellt, dass es besonders besonders für arme Menschen wichtig ist, weil sie einfach durch ihr Einkommen nur die Grundgüter decken können und dann sehr, sehr viel gezwungen sind, auf Alternativen umzuschwenken oder eben nach alternativen Methoden zu suchen. Zum Beispiel, also bei einer extremen Armut, da sprechen wir mittlerweile von $1,90 pro Tag, umgerechnet in den Preisen in der jeweiligen Region. Mhm. Was übrigens Angus Deaton nicht gut findet, weil er der Meinung ist, dass es eine zu absolute Aussage, die eben nicht regionale Gegebenheiten wirklich in Betracht zieht, ist. Also die jetzige Armutgrenze ist $1,9 pro Tag. In jeweiligen Preisen war früher 1,25, Entschuldigung. Mhm. Und und da geht es eben einfach nur darum, wie ernähre ich mich denn überhaupt? Wie kriege ich die richtige Anzahl an Kalorien an mich und meine Kinder, so dass sie gesund bleiben und überhaupt in Bewegung bleiben, dass ich arbeitsfähig bleibe und so weiter. Genau. Und mit sowas hat er sich beschäftigt. Er hat sich auch sehr mit Glücklichsein beschäftigt.
Aber diese Armutsgrenze von $1,90 pro Tag, das ist jetzt praktisch ein Wert, wo man eben auch dann wirklich schon Schwierigkeiten hat, sich zu ernähren. Da geht es also schon ans nackte Überleben, oder?
Ja, wenn man unter diese Grenze fällt, dann geht man eben weltweit als arm, extrem arm und extrem bedürftig.
Weil es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Armut offensichtlich. Mhm. Also es gibt ja auch eine Armutsgrenze, die, wie sie jetzt in Deutschland vom Gesetzgeber definiert wird. Da ist man ja noch nicht direkt am Verhungern, sondern da fehlt es halt dann einfach auch zumindest mal an kultureller Teilhabe. Und da kann man keine großen Sprünge machen, aber man ist jetzt nicht in Lebensgefahr,
nicht, ne? Genau.
Unmittelbar.
Und mit dieser Armutsgrenze, das ist wirklich die Grenze, unterhalb derer man dann mit der Versorgung wirklich mit lebensnotwendigen Dingen wahrscheinlich Probleme bekommt. Gut, extreme Armut, ne?
Ja, extreme Armut, wo man anfängt eben mit viel mit Entwicklungshilfe zu arbeiten und so weiter. Und eine von seinen Einstellungen war ja auch, dass nicht alle Probleme sich grundsätzlich mit Entwicklungshilfe lösen lassen. Also einfach dadurch, dass man einfach nur Geld gibt wird auch oft Korruption gefordert oder die Gelder verschwinden irgendwo hin und oder sie kommen erst gar nicht an. Und deswegen, und deswegen ist eben seine Frage war ganz gezielt, was machen denn eigentlich die Menschen mit ihrem Geld und wie machen sie das? Und dann könnte man ja vielleicht versuchen, diesen Menschen zu helfen. Mhm. Und viele seiner Antworten sind auch so solche Maßnahmen wie mehr Geld investieren in Krankheitenbekämpfung, Malaria-Bekämpfung, Maßnahmen, die Malaria verhindern und so weiter. Ich meine, Malaria-Fliege ist zum Beispiel eine Fliege, die ist morgens und abends besonders aktiv und besonders am Wasser. Und es gibt schon Maßnahmen, die man ergreifen könnte, Hygienemaßnahmen und so weiter, die sehr viele Probleme schon mal lösen könnten.
Ja, wo man jetzt kein Geld reinchecken müsste, sondern mal die Maßnahmen einfach durchführen.
Also im Prinzip Bildung, kann man sagen, oder? Also weil die meisten Betroffenen da vielleicht oder sagen wir mal in diesen ärmsten Ländern eventuell gar nicht so genau wissen, wie sie sich vor Malaria schützen können und wie diese Anopheles-Mücke da, eben dass die in der Dämmerung aktiv ist, gut, das wird man wissen, aber...
Ja, aber oft kann man ja nichts... Also zum Beispiel, ich weiß, in Bangladesch war das Problem. Da ist einfach die Kultur schon immer so gewesen, dass sich morgen früh, bevor die Familie aufwacht, die Frauen eben auf den Weg machen und sich waschen. Ja, und das hat kulturelle Hintergründe, weil man eben alleine sein möchte, also weil die weiblichen Mitglieder der Familie nicht alleine sein wollen und eben bevor die ganzen Männer sich auf die Arbeit machen, gerne das Ganze erledigen würden. Und da befinden sie sich einfach bei der Morgendämmerung draußen am Wasser und waschen sich. Natürlich ist das jetzt besonders gefährlich sozusagen, weil es eben genau die Zeit ist, wo die Malariafliege aktiv ist, plus Wasser. Plus sie waschen sich, also sind dann unbedeckt. Und das ist gut, aber das ist einfach kulturelle, also da muss man mit Kultur zusammenarbeiten, da muss man einfach sich überlegen, wie bekämpfen wir das, ohne dass wir jetzt einfach dahin gehen und den allen erzählen, ja, das könnt ihr jetzt nicht machen, weil eine Frau aus diesem Kulturkreis wird sagen, ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann mich ja doch nicht hier mittags hinstellen, wenn die ganzen Männer unterwegs sind und mich waschen. Geht hier nicht.
Ja. Aber dass er auch noch mit Glück geforscht hat, ist ja jetzt schon eher untypisch, oder? Für jemanden, der sich mit Wirtschaft beschäftigt.
Ja, ich glaube, er war, er selbst sagt ja auch, oder er selbst hat über sich selbst gesagt, dass er eben auch nicht aus besonders reichen Familie kommt. Er hat ja auch scherzhaft gesagt, er würde jetzt Armut niemandem empfehlen. Es war eine gute Erfahrung, er würde es niemandem empfehlen. Sein Vater war ein Minenarbeiter. Und hat aber schon sehr früh erkannt, dass die Bildung besonders wichtig ist und hat eben auch immer ihn besonders dabei unterstützt. Er ist auch in Edinburgh in eine Schule gegangen, die extrem teuer war und die er einfach nur besuchen durfte über ein Stipendium. Aber er wurde da auch von seiner Familie besonders gefördert und extrem unterstützt. Und ich glaube, dass das war, oder zumindest sagt er über sich selbst aus, dass es irgendwie sein Gedanke war, irgendwie dass dieser Menschennah und dieses Bedürfnis herauszufinden, was passiert denn da eigentlich, also mit wirklichen Menschen und wie kann man denn da wirklich helfen, also nicht mal in so mathematischen System denken und nicht mit Statistik lösen, sondern hingehen und anschauen.
Das ist aber nicht derjenige, der herausgefunden hat, dass mehr Geld irgendwann nicht mehr Glück verursacht. Da gibt es doch auch so eine Erkenntnis. Das fand ich ganz lustig, weil das kann einem ja durchaus mal passieren, dass einem, wenn man eine Gehaltserhöhung haben möchte, einem der Chef sagt, naja, das mehr Geld, das macht einen ja auch nur irgendwie auf dem ersten Monat glücklich und dann ist es nicht mehr so. Das stimmt wohl, aber ich glaube, das passiert dann, also dass es dann nicht mehr, dass mehr dann nicht mehr glücklich macht, passiert, glaube ich, ab 60.000 Euro pro Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich sehr witzig dann.
Pro Jahr 60.000.
Nee, ich dachte pro Monat. Das wäre nämlich, also das, deswegen fand ich das so ein bisschen zynisch, aber stimmt's nicht?
Nee, pro Jahr.
Pro Jahr. Achso.
Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm.
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Also die Fragestellung ist ja die gleiche. Wie viel brauche ich? Wie viel Geld würde erheblich mein Leben verbessern? Mhm. Ja, und ich glaube 60.000 in Deutschland zum Beispiel, da steht ja, man sagt einfach, wenn man über diese 60.000 kommt, kommen auch viel mehr Sorgen dazu. Mhm. Ja. So. Und ab gewissen, also wobei man auch, da es pro Person und pro Paar nochmal unterschiedliche Zahlen gibt. Mhm. Und dann überschreitet man eben diese Grenze und das bedeutet auch mehr Aufwand, mehr Verwaltung, man muss sich viel mehr mit Investieren beschäftigen. Mhm. Und wenn man anfängt, sein Geld zu investieren, bekommt man auch zusätzliche Sorgen, ob das jetzt nun wächst oder nicht.
Und zusätzliches Geld.
Ja, auch. Aber dann, das muss man ja auch wieder investieren. dann muss man das irgendwie auch hinterlassen. Dann
okay, das klingt jetzt gar nicht so leidvoll, finde ich.
So wie ich mir das vorstelle, ist es ja auch immer empfundenes Glück. Mhm. Ja? Also man messt ja nicht tatsächlich, es gibt ja auch keine Methode nachzumessen, wie bist du jetzt nun glücklich oder nicht. Man kann nur nachmessen, wie empfindest du.
Mhm. Ja, und, durch Fragen
genau.
halt. Ja.
Genau, durch einfache Frage. Schätz mal, wie glücklich bist du von 1 bis 5. Mhm. Und tatsächlich sagen die Ergebnisse ja auch einfach nur aus, dass die Menschen, die über gewisse Einkommensgrenze kommen, sich nicht glücklicher fühlen als diejenigen, welchen auch bis gewisse Summe. Ja.
Mhm. Ist das überhaupt eine Erkenntnis jetzt von Angus Deaton oder schweifen wir gerade total ab?
Also das ist ein Teil seiner Forschung. Also okay. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Studien. Ich weiß jetzt nicht, wer die deutsche Grenze festgelegt hat, aber er war sehr aktiv auf, also die $75.000, da war er unter anderem auch aktiv mit dabei. Und seine letzten Forschungen, die betreffen jetzt Glück oder Nicht-Glück durch Kinder. Und da geht es um die Frage, wird man glücklicher, wenn man Kinder hat? Mhm. Und auch da hat er wieder festgestellt, dass tatsächlich Paare ohne Kinder weniger Sorgen haben.
Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, gell?
Genau. Natürlich darauf zurückzuführen, dass man einfach mit Kindern sehr viele finanzielle Hindernisse.
Herausforderungen
bekommt. Und ja, das hat man nur nicht, wenn man stabil und kinderlos ist. Mhm. Aber er betont auch, dass scheinbar, dass man sich als ein Paar mit Kindern in Extremwerten befindet. Mhm. Also man ist mal extrem besorgt, aber man empfindet auch irgendwie extremes Glück. Mhm. Oder man empfindet extreme Freude oder extreme Genügsamkeit. Also man befindet sich im Gefühlsextrem, während man als kinderloses Paar eher
bisschen ausgeglichener vielleicht
ausgeglichener,
ist, ne?
sorgenloser ist.
Ja, aber spannend. In der Summe hätte ich jetzt auch erwartet, dass man, oder was man gerne sagt oder glaubt, dass dann die positiven Gefühle mit den Kindern natürlich die paar negativen Gefühle überwiegen. Aber er würde dann eher sagen, dass es in der Summe die kinderlosen Paare entspannter sind. Würde ich so verstehen?
Ja, seine Ergebnisse, also er trifft da keine direkten absoluten Aussagen. Er sagt,
kann man wahrscheinlich auch nicht.
Aber ich habe zum Beispiel eine andere Studie mal aus Berlin angeguckt und da hat man nach unterschiedlichen Alter der Kinder auch beurteilt und man hat einfach gesehen, dass so ab 7 ungefähr das Glücklichempfinden der Eltern steigt im Vergleich zu
den Jüngeren,
den Jüngeren, genau.
Ja, ja. Mhm.
Und das ist aber jetzt nicht das, wofür der Herr Deaton den Nobelpreis oder diesen
Gedächtnispreis
bekommen hat?
Nein, das ist tatsächlich, also seinen tatsächlichen Nobelgedächtnispreis hat er für Armutsforschung bekommen und für Nachfrageforschung und den Veränderungen der Nachfrage, aber jetzt konkret bei den armen Bevölkerungen.
Mhm. Also Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, oder?
Mhm. Richtig. Also wie die veränderten Preise eben die Nachfrage steuern.
Mhm. Und was ist so die Money Quote aus dieser Forschung?
Das ist also keine Überraschung mittlerweile, aber dass es natürlich die Armen extremer trifft, mhm. Und dass sie gezwungen sind, da sehr viel sich lokal zu helfen und sich sehr lokal zu orientieren. Und da gibt es auch ganze Bereiche der Mikroökonomie, die sich damit befassen, Microfinance und so weiter. Mhm. Und zum Beispiel Geldleihen in sehr kleinen Kreisen, also Nachbarschaftshilfe sozusagen, mhm. Und so weiter. Also
da gibt es doch auch so ein Projekt, wo der Soros, glaube ich, mitmacht mit so Mikrokrediten, wo dann beispielsweise einem Landwirt eben dem Leibmann dann mal ein paar hundert Dollar, weil der dann irgendein Gerät kaufen kann, mit dem er sein Land halt wieder richtig bewirtschaften kann. Und das scheint entgegen der landläufigen Meinung oder so der ersten Vermutung so zu sein, dass die das ziemlich zuverlässig zurückzahlen. Also es scheint auch ein gutes Investment sogar zu sein. Mhm. Also nicht nur, weil es Gutes tut, sondern weil es sich rentiert auch für den Investor.
Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Regionen haben da unterschiedliche Ergebnisse und auch unterschiedlichen, also die Werte sind da unterschiedlich. Auch es wird auch unterschiedlich vorgegangen, so bei Microfinance. Ich weiß zum Beispiel in Ägypten, da hat man mittlerweile verschiedene Policies, wie zum Beispiel, dass man eher das Geld der Frau gibt, der Familie, weil man gelernt hat. Und zum Beispiel das Zurückzahlen des Kredits findet an gewissen Tagen statt, wenn man festgestellt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Geld der Frau wieder abgenommen wird, also zum Beispiel am Freitag, ich sage jetzt mal ganz beispielhaft, ja, also da wird zum Beispiel das Geld abgeholt schon am Freitag, weil man festgestellt hat, dass es oft vorkommt, dass am Wochenende das Geld der Frau wieder abgenommen wird.
Ja. Mhm. Ja. Kann ich mir lebhaft vorstellen, ja.
Und sie zahlt zuverlässiger zurück, ne?
Das ja, die Frauen, also das ist jetzt auch wieder nur für Ägypten, scheinen sehr zuverlässig zu sein und auch sehr gut in eben das Geld in kleine Bereiche unterteilen und so weiter. Mhm. In anderen Ländern geht man anders vor. Also mittlerweile hat man da eine Tendenz festgestellt, dass man sehr regional und sehr lokal mit der Bevölkerung auch wieder zusammenarbeiten muss. Man muss sich die Kulturen anschauen und man muss wirklich wissen, wie funktioniert diese Community denn, dass wir diese Community helfen können? Mhm. Also eben nicht so eine große Policy, die dann irgendwie für alle angewandt wird, Entwicklungsländer, alle, sondern auch wirklich dann noch sogar ethnische Gruppen innerhalb der Region noch
mit berücksichtigt
werden. Mhm. Finde ich auch total, also finde ich auch sehr, sehr spannend, dass man einfach von diesen großen Lösungen wieder so extrem lokal geht und da extrem lokale Forschung betreibt und wirklich jede Community einzeln, fast schon jede Community einzeln anschaut.
Aber da hat er ja bestimmt auch Kontroversen ausgelöst, oder? Mit diesen Forschungsergebnissen oder mit seiner Forschung.
Ich denke, ja, also er ist unter anderem auch einfach ein Kritiker der Entwicklungshilfe.
Mhm. Ja.
Wahrscheinlich auch unter anderem, weil es natürlich sehr groß entschieden wird, sehr global und dann bekommt man hier einen Anteil und da einen Anteil und so weiter. Da ist ja auch nicht wirklich, ist auch schwer, so viele Regionen und so viele Gruppen und so viele Unterschiede zu berücksichtigen.
Ja,
aber,
ja klar, aber man kann halt nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja,
ja okay. Noch ein Schlusssatz zu Angus Deaton?
Ja. Glückwunsch.
Okay, schöne Sache. Mythos oder Wahrheit, das wollen wir jetzt mal klären. Mhm. Was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Tatsächlich ist es so, dass der Schweizer Gerontopsychologe Dr. Philipp Rast Daten der Züricher Längsschnittstudie zur Gedächtnisleistung im Alter Zulu veröffentlicht hat, und zwar schon im Jahr 2013. Und da wurden 334 gesunde Teilnehmer zwischen 66 und 81 Jahren untersucht. Und in verschiedenen kognitiven Tests wurden beispielsweise der Wortschatz, das Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns untersucht, bevor die Probanden neue Vokabeln lernen mussten. Und es hat sich herausgestellt, dass die Teilnehmer mit einem großen Wortschatz und einem guten Arbeitsgedächtnis sich die neuen Wörter besonders gut einprägen konnten. Rast folgert daraus, dass sich die Lernleistung im Alter durch gezieltes Training von Wortschatz und Arbeitsgedächtnis erhalten oder sogar steigern lässt. Mhm. Also man kann zwar ein bisschen langsamer lernen, aber die Fähigkeit des Lernens an sich nimmt keineswegs ab im Alter. Das heißt, was Hänschen nicht lernt, kann Hans immer noch lernen.
Kann man noch lernen. Und das ist vielleicht sogar spannend, weil man eben durch das ständige Lernen und Dranbleiben auch vielleicht die Gehirnstrukturen wieder so verändert, dass dieser Lernprozess sogar noch besser möglich ist. Müsste man jetzt nochmal gucken. Ja, ne? Also ich denke,
da gibt es, mir fällt jetzt der Name der Autorin nicht ein, es gibt ein Buch, das heißt Stroh im Kopf. Mhm. Und da schreibt eine Dame darüber, dass die meisten Gehirnbesitzer nicht unbedingt Gehirnbenutzer sind und dass man das aber lernen und üben kann und dass das alles viel besser funktioniert, wenn man es auch benutzt. Also ja. Ist das Gehirn, ich finde den Vergleich eigentlich ein bisschen doof, dass das Gehirn wie ein Muskel sein soll. Ist es ja nun eigentlich biologisch oder physiologisch nicht, aber in beiden Fällen ist es so, wenn man es benutzt, dann funktioniert es einfach besser.
Ja.
Und das ist offensichtlich keine Frage des Alters.
Nee, es lohnt sich dran zu bleiben. Ne?
Ja.
Keine Ausreden mehr.
Ist auch positiv.
Genau.
Ist schön.
Das ist immer gut zu wissen.
Die Giordano-Bruno-Stiftung bzw. ihre Münchner Regionalgruppe macht einmal im Monat, und zwar am ersten Dienstag, ein Treffen im Hacker-Pschorr-Bräustüberl an der Theresienwiese. Da geht es so ab 19 Uhr los, da kann man sich dazusetzen und sich austauschen über solche Fragen wie säkulare Gesellschaft und Humanismus. Und das ist für Leute, die zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten sind, immer ganz schön, weil wer erst austreten musste, der hat da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten damit umzugehen. Und dann kann man sich da so ein bisschen austauschen über die Erfahrungen, weil man wenn man religionsfrei ist, dann ist man ja so ein bisschen, wird man manchmal ein bisschen schief angeschaut. Mhm. Und in Städten ist es jetzt nicht so dramatisch, da kann man auch schon mal so ein Wort wie Kirchenaustritt in den Mund nehmen. In ländlichen Gebieten kann das schon
ein
bisschen schwieriger sein. Mhm. Also da findet man auf jeden Fall Ansprechpartner. Also zumindest ein Erfahrungsaustausch ist möglich. Und wir hören uns wieder in 2 Monaten, nämlich am Mittwoch, den 20. Januar 2016 um 20 Uhr, denn wir senden immer an ungeraden Monaten am dritten Mittwoch. Das kann sich keiner merken, deswegen also 20. Januar 2016 um 20 Uhr. Durch die Sendung führte Benjamin Kleinke und meine Gäste waren
Gabriele Tiller
und Elena Perschina.